Es ist uns eine Freude und eine Gnade, dass wir heute Nachmittag wieder hier zusammenkommen dürfen unter Gottes Wort zu dem Thema die Einzigartigkeit der Bibel. Und ich möchte euch alle, auch die ihr neu hinzugekommen seid, ganz herzlich grüßen in Jesu Namen an diesem Samstagnachmittag, dem 22. Juni 2013, hier in Zafelstein. Und wir sind so dankbar, dass unser lieber Bruder Professor Dr. Dejko Svilinov unter uns sein kann. Er ist extra aus Bulgarien angereist und geht am Montag schon wieder zurück, nachdem er nochmal einen Dienst haben kann. Und wir freuen uns, wenn ihr auch seine Arbeit mit unterstützen könnt. Aus dem ärmsten Land Europas, dort hat Gott Wunderbarstes getan und ist noch dabei, gerade die Verantwortlichen im Staat, die verschiedenen Ministerien dort, die Regierung mit der Bibel vertraut zu machen, ihnen die Bibeln zu schenken. Da hat er gestern schon sehr viel und Wunderbares erzählt, uns auch die Bilder gezeigt. Und die Rundbriefe, liegen noch welche, sind noch welche übrig, Rundbriefe von dir? Oder leg noch ein paar hin, ja. Da können wir nur danken und loben und preisen, dass in unserer Zeit, auch in Europa, noch ein solcher Hunger ist nach dem Wort. Und gerade ist es ja unser Anliegen, dass die Verantwortlichen in Staat und Kirche und Gemeinde, dass sie ihre Verantwortung vor Gott wahrnehmen. Auf der Grundlage der Bibel, in Gottesfurcht, im Gehorsam dem Wort gegenüber. Und wenn wir gerade die Dankschreiben gehört haben oder lesen in dem Rundbrief von Bruder Dejko, dann sehen wir die Ehrfurcht vor Gottes Wort in Bulgarien, die uns oft abhanden gekommen ist. Und der Herr sagt in Richter 5, Vers 9, die Edlen meines Volkes, die Verantwortung tragen, die liegen mir am Herzen. Und es soll auch bei uns so sein, nicht nur für uns in Deutschland, in den europäischen Ländern, sondern weltweit, dass die Verantwortlichen in Staat und Kirche, Gott hat ja die Ordnung gegeben, in dem Königsdienst und in dem Priesterdienst, die beide im Herrn Jesus zusammengefasst sind. Er ist König und Priester im geistlichen Sinne. Aber Gott hat uns die staatliche und die geistliche Obrigkeit gegeben, um hier etwas wiederzuspiegeln von dem, was er Adam anvertraut hatte, als er ihn erschuf. Wir sollen einmal herrschen über die Erde, und zwar so, wie Gott herrscht, in dieser herrlichen Weisheit und Demut und göttlichen Art. Und das hat er uns durch den Herrn Jesus neu geschenkt. Wir dürfen es jetzt schon üben, mitten im Chaos dieser Welt, die ja durch den Sündenfall Satans System geworden ist. Aber es ist eine Vorbereitung für das, was er einmal hat für uns. Wie es Offenbarung 22, Vers 5 heißt, wir werden mit ihm, die Überwinder werden mit ihm regieren. Darum grüße ich Sie ganz herzlich mit Jesaja 66, Vers 2, wo der Herr sagt, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Jesaja 66, Vers 2, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Gott selber hat an sich erlitten, dass am Kreuz von Golgatha sein Geist gebrochen wurde, als der Herr Jesus, ewiger Gott und Mensch, schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da geschah die Sühne. Aber in menschlicher Weise hat er auch uns dazu bestimmt, mit zerbrochenem Geist seine ganze Gnade zunehmend zu empfangen. Also nicht etwas aus uns selber sein oder tun zu wollen, sondern alles zu sein durch ihn. Vom Herrn Jesus lesen wir in Johannes 5, Vers 19 und 30, er tat nichts aus sich selber, ich tue nichts von mir selber, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und so will er dich und mich ausrüsten, um sein Leben durch dich zu leben. Wir wollen aufstehen und dem Herrn diesen Nachmittag übergeben. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du selber Adam die Herrschaft gegeben hast, die er zwar verloren hat durch den Sündenfall, die du aber durch den letzten Adam mehr als wiederhergestellt hast. Und jetzt auch gerade die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft und Wissenschaft und in allen Bereichen des Lebens eingesetzt hast, als ein Zeugnis und Bild für deine wunderbare Herrschaft. Darum lass uns auch solchen gerade dienen, mit deinem Wort uns selber, uns fürchten vor deinem Wort, in Ehrfurcht vor deinem Wort wandeln, dass wir uns fürchten zu sündigen, dass unser tiefes Begehren ist, dir wohl zu gefallen. Denn wer liebt, tut das, was dem anderen gefällt. Und diese Liebe hast du ausgegossen in unser Herz. Deine Liebe verpflichtet unsere Liebe, dir alles zu geben. Und dazu gebrauche auch jetzt diesen Nachmittag, rüste du unseren Bruder Dečko aus Bulgarien aus, erfülle ihn mit deinem Geist und danke, dass du auch uns Ohren gibst, zu hören wie Jünger hören, damit dein Wort auf guten Herzensboden fällt und dir 30, 60, jahrhundertfältige Frucht bringt. In jedem Herzen, wir bitten's in Jesu Namen und um Jesu Willen und danken dir, dass du überbitten und verstehen tust. Amen.
Amen.
Nun lasst uns den Herrn preisen mit dem Lied Nummer 117. 117. Fehlen Bücher? Hier vorne sind noch welche übrig. 117. Die erste Strophe. Es ist wohl nicht so bekannt, aber wunderbar, wenn der Glaube sich verbindet mit dem Wort, die Einzigartigkeit der Bibel. Noch einmal.
Mir glaubt der Ruht vom eigenen Tun an Gottes Herzen aus und wusstet, wo die Allmacht wohnt, auf Erden schon.
Love.
Lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Liebe Geschwister, ich grüße Sie zum heutigen Nachmittag. Wir setzen unsere Gedanken von Vormittag über die Einzigartigkeit der Bibel. Wir haben die Frage gestellt, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Unsere Motivation. Wenn wir etwas tun, wir müssen immer nach unserer Motivation fragen, warum tue ich das oder warum ich tue das nicht. Der Mensch ist ein denkendes Wesen und muss immer nach der Motivation fragen. Ich habe einen Freund, heißt Manfred Schaller, er ist der Leiter der IVCG für hier im deutschsprachigen Raum, sagt einmal, wir werden im Himmel zuerst nach unserer Motivation gefragt. Detschko, warum bist du Christ geworden? Warum? Ich muss eine Antwort haben, warum ich Christ bin. Detschko, warum hast du diesen Auftrag angenommen oder abgelehnt? Und erst dann kommt nach den Früchten. Aber zuerst, wir müssen die Antwort geben, warum wir das tun und warum nicht. Äußerst wichtig. Die meisten von uns sind hier Eltern. Und es gibt auch Kinder unter uns, wenn ein Kind etwas tut, was dem Eltern nicht gefällt, was fragt die Mama und der Papa? Gut getan. Bitte mach weiter, oder? Warum, mein Kind, warum hast du das getan? Und das Kind muss das sagen. Mama, ich finde, das ist gut. Oder wenn das Kind Geld von den Eltern verlangt, was bei uns sehr oft passiert, warum? Äußerst wichtig. Und deswegen, wir müssen unsere Motivation gut begründen, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Schwester Ellen sagte jetzt vor kurzem über diese liberale Theologie von Bultmann vor einigen Jahrzehnten. Wir müssen einfach die Frage beantworten, ob er recht hat oder nicht. Und ich denke, durch dieses Thema Einzigartigkeit der Bibel ist schon eine Antwort da. Wenn dieses Buch einzigartig ist und mit keinem anderen Buch der Welt zu vergleichen ist, das bedeutet was? Warum dürfen wir die Bibel mit dem Koran zum Beispiel nicht vergleichen? Ich habe vor einiger Zeit, ich denke vor 2 Jahren, in einem Gymnasium in Norddeutschland, in Naila, gesprochen. Und da waren Gymnasiasten. Und mein Thema war über die Religionen, über Existenz Gottes und über die Religionen. Und eine Gymnasiastin fragte mich, es gibt so viele Religionen heute in der Welt. Woran können wir erkennen, dass ausgerechnet die christliche Religion wahr ist? Eine ganz berechtigte Frage. Woran können wir erkennen, dass nur wir die Wahrheit besitzen? Das stimmt, liebe Esther, du zeigst die Bibel, das ist gut, aber wenn neben dir, zum Beispiel dieser junge Mann, ein Moslem wäre, er hätte ganz bestimmt den Koran auch dasselbe getan. Und dann? Wer hat recht? Hat mich die Gymnasiastin gefragt. Meine kurze Antwort war, daran können wir erkennen, wo die Wahrheit liegt. Wer hinter diesem Buch steht. Jedes Buch hat eine Autorität, einen Autor. Erstens. Und zweitens, nach den Werten, welche dieses Buch anbietet. Und ich habe das mit einem kleinen Beispiel erklärt. Ich kenne viele Moslems, in Bulgarien gibt es auch genug. Und einmal ein Moslem, der bei mir zu Besuch war, hat mir die Frage gestellt, er wusste, dass ich Christ bin, hat gesagt, in unserem Koran steht, er kennt den Koran und zitiert ein von den Suren des Korans, ich denke Sura 53 oder so ähnliches, buchstäblich, wo steht, du rechtgläubiger Nachfolger von Allah, wenn du auf die Straße, auf dem Feld eine Frau triffst und du sie vergewaltigst, für dich reicht, dass du deine Hände wäschst und du bist frei von deiner Sünde. Wenn zufälligerweise kein Wasser dort wäre, wasche deine Hände mit Erde und du bist frei, weil du Nachfolger von Allah bist. Soweit die Zitate von dem Koran. Und der Moslem sagt mir, ich habe zwei Töchter mit 16 und 18. Für mich ist undenkbar, dass ein Idiot auf dem Feld meine Kinder vergewaltigt, seine Hände wäscht und das nicht wäre. Was sagst du? Hat mich gefragt. Was sagt deine Bibel? Meine Autorität, weil hinter diesem Buch steht eine Autorität. Und diese Autorität heißt Jesus Christus, der in Matthäus 5, 28 sagt, wenn ein Mann eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Und ich habe dieses Beispiel in diesem Gymnasium als Antwort dieses Mädchen gegeben. Und habe ich es gefragt, was denken Sie, welches von diesen Beispielen ist besser? Wo liegt die Wahrheit? Sie hat gesagt, selbstverständlich, was Jesus gesagt hat, ist richtig. Und deswegen, wir müssen die Wahrheit gut kennen. Leider, das gleiche Beispiel habe ich an einem Männerseminar gegeben. Da waren 80 oder 100 Männer. Und ich habe dieses Beispiel, mein Thema war, der Christ im Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Toleranz. Und ich habe dieses Beispiel gegeben, einfach eine Parallele zwischen Bibel und Koran zu machen. Und am Abend, als ich zu Hause bei meinem Gastgeber war, das war ein ehemaliger Pfarrer, klingt das Telefon und ruft der Dekan von dieser Stadt an. Ich wusste nicht, dass er auch bei dem Vortrag gewesen wäre. Sowieso kannte ich ihn nicht. Er sagt, Herr Professor, ich war heute Abend an dem Vortrag und Sie haben etwas Schreckliches gesagt gegen den Moslem. Sie sprechen hier und gehen zurück nach Bulgarien und wir bleiben hier und wir müssen mit unseren Freunden Moslem irgendwie einen Frieden halten. Das war nicht korrekt von Ihnen. Sie müssen unbedingt zu mir im Dekanat kommen. Wir müssen sprechen. Ein Dekan. Am nächsten Morgen habe ich gesagt, ja, Herr Dekan, ich komme morgen. Und am nächsten Morgen, der ehemalige Pfarrer hat mich in den Dekanat gebracht. Und die ersten Worte, was mir der Dekan gesagt hat, waren: Ich habe heute die ganze Nacht den ganzen Koran durchblättert. Sie haben recht. Das steht im Koran drin. Aber trotzdem, Sie durften dieses Zitat nicht geben. Und er hat mir fast eine Rede gehalten und hat die Moslem als Brüder genannt, als eine herrliche Gemeinschaft und Freunde und so weiter und so fort. Ich habe jahrelang mit meiner Frau Geduld lernen müssen und habe geduldig alles mitgehört. Und dann habe ich ihm gefragt: Herr Dekan, Sie sind fertig mit Ihrer Rede? Ja, ich bin. Jetzt hören Sie jetzt mir gut zu, was ich Ihnen jetzt sage. Herr Dekan, wenn einmal Ihr Land Deutschland unter den Türken 500 Jahre in Knechtschaft gewesen wäre und die Türken, nämlich die Moslems, ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Schwester vergewaltigt haben und ihre Freunde umgebracht haben, dann werden sie nie so sprechen wie jetzt mit mir. Ich weiß, was Moslem bedeutet. Mein Land war unter den Türken. Und was dieses Volk in Bulgarien alles in diesen 500 Jahren getan hat, das war mehr und schlimmer als grausam. Und er hat eine Rede von mir gehört. Und langsam, langsam, er gibt alles auf. Habe gesagt, außerdem, hier ist der Koran, hier ist die Bibel. Sie können sie einfach vergleichen. Und das ist ein Dekan, das ist kein ungebildeter Mann. Zum Abschluss, wir haben eine Freundschaft gemacht mit ihm, umgearmt und so weiter und so fort. Ich habe ihm Verschiedenes von Bulgarien geschenkt, aber das vergesse ich nie. Und er sagte unter anderem: Ja, wir tun für unsere Moslems hier viel in Deutschland. Habe ich gehört, dass für ein von den größten Moscheen in der Nähe von Stuttgart, diese große Stadt, wie hieß, ja, die EKD einen riesigen Leuchter geschenkt hat. Pforzheim, richtig, Pforzheim. Das ist nicht schlecht, aber gut ist auch nicht. Wir haben etwas, was uns Mut und Hoffnung und Kraft in diesem Leben und für die Ewigkeit schenkt. Und das ist die Bibel. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema nicht für uns selbst, liebe Geschwister. Wir sind verpflichtet, wenn wir unter solchen Situationen und Umständen einmal geraten, die Bibel gut verteidigen zu können. Es nützt nicht viel, vieles von der Bibel zu wissen und die Bibel nicht zu verteidigen. Wir sind dazu berufen, jedem eine Antwort zu geben, der nach unserer Hoffnung fragt. Das ist ein Gebot Gottes. Und deswegen, was ihr hier alles hört, das ist für die Welt bestimmt. Ihr braucht das nicht. Ihr wisst vielleicht vieles von dem, was ihr von mir gehört haben und hören werdet. Wir kommen jetzt weiter mit diesem Thema Einzigartigkeit der Bibel. Eigentlich eine andere Motivation, dass wir unser dieses Thema beschäftigen. Vielleicht die Bibel ist ein von den Büchern in dieser Welt, wo sie am meisten angegriffen wird. und das von Menschen, die die Bibel nie gelesen haben. Und wenn du ihn fragst, ja, hast du das in die Bibel gelesen? Nicht, aber ich habe gehört. Was bedeutet einzigartig und Einzigartigkeit? Das bedeutet Besonderheit, Einmaligkeit, Originalität, das sind Synonymen von der Einzigartigkeit, Unvergleich mit keinem anderen Buch. Das bedeutet einzigartig. Und jetzt kurz drei Fragen. Hat die Bibel Recht, solche Ansprüche zu erheben, nämlich dass sie einzigartig ist? Zweitens, wie können wir nachweisen, dass die Bibel einzigartig ist? Und drittens, vielleicht das Wichtigste, was bedeutet für mich persönlich, wenn die Bibel einzigartig ist? Ich denke, heute Nachmittag wir müssen diese drei Fragen beantworten, weil die Bibel, wie wir gesagt haben, ist das Fundament unseres Glaubens. Kurz vor meiner Abreise vor einigen Tagen in Bulgarien habe ich mit meinem Freund kurz besprochen, er ist orthodoxer Priester. Und es war die Rede, wann die Situation in Bulgarien irgendwie sich verbessern würde. Und er sagte etwas ganz Originales, das habe ich sofort behalten. Er sagte, unser Volk, unser Land sich wird verbessern, wenn die Bibel mehr gelesen wird als die Zeitungen. Ganz originales Gedanke. Mehr gelesen wird als die Zeitungen. Und jetzt beginnen wir mit der Frage, woran können wir erkennen, dass die Bibel einzigartig ist? Vielleicht werdet ihr einmal auf die Straße gefragt. Du sagst, dass die Bibel einmalig, einzigartig ist. Woran könntest du das nachweisen? Wir müssen das wissen. Und ich werde Ihnen, ich habe hier nur 50 verschiedene Punkte genannt. Das sind viel mehr, aber ich habe die wichtigsten 15 ausgesucht und gefunden. Und ich möchte kurz und zusammenfassend etwas von diesen Punkten in diesen 2 Stunden jetzt bis zum Abendbrot etwas sagen. Erstens, die Bibel ist eine Initiative Gottes. Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass diese Initiative des einen Menschen wäre. Zum Beispiel im Sinne der Mensch hätte ein Interesse an etwas ganz Bestimmtes, hat sich an Gott gewendet und ihn gefragt, Herr, jetzt schreibe das und das und das und das und schicke mir das. Wahnsinn! Die Bibel ist eine Initiative Gottes. Er hat Männer ausgesucht, beauftragt, das Wort ihm gegeben und in die Welt geschickt, dieses Wort der Welt anzubieten. Das ist die Bibel. Ihre Entstehung hat nicht mit menschlichen Ideen, Plänen und Vorhaben zu tun, sondern sie ist eine Inspiration Gottes. Etwa zweit, ihr könnt vielleicht etwas notieren, das sind wichtige Tatsachen, Fakten. Etwa 2700 Mal enthält die Bibel den Anspruch, dass sie von Gott inspiriert ist. Und Gott hat gesagt, Und Gott redete zu Mose. Und Gott hat zu dem Prophet Jesaja gesagt, 2700 Mal. Zweitens, die Bibel wurde verfasst über einen Zeitraum von fast 1600 Jahren, wie kein anderes Buch. Zu dem ersten Punkt, dass sie eine Inspiration Gottes ist, gibt es kein anderes Buch, welches diese Ansprüche erheben kann. Zu dem zweiten, in einem Zeitraum von 1600 Jahren gibt es kein anderes Buch, welches so lang geschrieben worden ist, verfasst worden ist, von 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 95 nach Christus. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung an Patmos von Johannes. Das sind insgesamt 60 Generationen. Aber das ist nicht alles. Zu diesem zweiten Punkt, kein anderes Buch der Welt kann solche Ansprüche erheben. Einzigartig. Aber das ist nicht alles. Der Inhalt ist von 45 menschlichen Autoren oder besser gesagt Schreiber durch Inspiration Gottes niedergeschrieben. Weil die Welt sagt, wer ist der Autor der Bibel, fragt immer. Die Bibel hat einen einzigen Autor und 45 Schreiber. Es ist genauso wie in einem Büro. Der Chef einer großen Firma möchte einen Brief an eine andere Firma schicken und ruft seine Sekretärin und sagt, jetzt höre, was ich dir diktieren werde. Die Sekretärin schreibt den Brief und schickt den Brief zu der anderen Firma. Frage, wer ist der Autor? Die Sekretärin, oder? Der Chef, selbstverständlich. Es ist nicht wichtig, wer die technische Arbeit macht. Eigentlich, die Schreiber der Bibel sind die technischen Assistenten. Und die brauchten eine bestimmte Ausbildung. Jetzt in der heutigen Zeit zum Beispiel mit dem Computer umzugehen. Mit diesem Zeug. Mit gestern hatten wir diese Probleme. Das ist nicht immer einfach. Mit der Schreibmaschine war viel einfacher. Also die Schreiber der Bibel brauchten auch bestimmte Eigenschaften und Kenntnisse zu besitzen. Und die Kenntnisse, welche die Schreiber der Bibel besitzen mussten, sie mussten Männer Gottes sein. Es ist ein kleines Unterschied, einen kleinen Unterschied. Die Sekretärin braucht bestimmte Ausbildung. Der Schreiber der Bibel braucht Berufung. Merkt ihr den Unterschied? Der Unterschied ist zwischen Beruf und Berufung. Bei der Sekretärin reden wir von Beruf, bei dem Schreiber der Bibel von Berufung. Matthäus, Johannes, Paulus. Paulus hat nie studiert, wie er seine Briefe schreiben musste. Und wir haben heute geschrieben, dass er nicht von Menschen das bekommen hat, sondern durch Offenbarung Gottes. Alle seine Briefe sind ein Geschenk von dem obersten Chef durch seinen Sekretär, der Paulus hieß. Ganz genau. Kein einziges Buch in der Welt besitzt diese Einzigartigkeit. 1600 Jahren geschrieben worden ist, ich habe diese kleine Schrift Leben nach dem Tod für einen Monat verfasst. Tag und Nacht. Es war auch viel Inspiration auch in diesem Schrift drin. Und wenn ein Vergleich machen zwischen einem Monat und 1600 Jahren, das ist schon etwas unterschiedlich drin. Und deswegen, ich würde nie sagen, dass diese Schrift einzigartig ist, keinenfalls. Sie kann eine Hilfe für viele sein, aber Einzigartigkeit so besitzt nie. Eine weitere Einzigartigkeit, die Bibel behauptet, Gottes Wort zu sein. Im Alten Testament 2000 Mal und im Neuen Testament 40 Mal wird bestätigt, dass dieses Buch die Bibel Wort Gottes ist. Und noch etwas, die Bibel ist das einzigste Buch in der Welt, welches von Gott stammt. Kein anderes. Weiter. Gottes Wort erklärt, die Bibel erklärt, dass es in allen Aussagen, was sie ist, nicht was sie enthält, sondern was sie ist. Sie enthält nicht die Wahrheit, sie ist die Wahrheit. Das ist ein Unterschied zwischen diesen zwei Worten. Weil viele sagen, sie enthält die Wahrheit, aber nicht alles. Sie ist die Wahrheit und sie erhebt den Anspruch, inspiriert, irrtumlos und unfehlbar und hinlänglich und ewig zu sein. Ich habe gestern ein Beispiel gegeben mit dieser Frau in St. Moritz. Sie sagte mir, ja, die Bibel ist vor so vielen Jahren geschrieben worden. Damals diese Werte galten nur für diese Zeit. Jetzt leben wir in eine andere Zeit und das gilt nicht mehr für uns. Und die Bibel erhebt die Ansprüche, dass sie ewig ist. Kein anderes Buch. Weiter. Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, identifiziert sich mit der Bibel. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und weiter, wie geht's? Sehr schön. Manchmal vergesse ich die, wie war weiter. Und Gott war das Wort. Das ist das geschriebene Wort. Jesus Christus ist das lebendige Wort. Es gibt kein anderes Buch in der ganzen Welt, welches sich mit Gott identifiziert. Es gibt so viele Bücher in dieser Welt. Das größte Bibliothek ist in München. Millionen Bände. Kein einziges Buch von diesen Millionen Bände sagt, Gott und ich sind wir dasselbe. Kein Fass. Nur die Bibel. Weiter. Ihr habt die Bibel. Wer würde 2. Timotheus 3,16 vorlesen. Ja, du junger Mann, schlag auf und etwas lauter. Du. 2. Timotheus 3,16. Ich möchte, dass wir heute Nachmittag gemeinsam diesen Dienst tun. Bitte schön, tue das.
Also,
2. Timotheus 3,16.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.
Alle. In einer anderen Übersetzung, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und verhilft dazu. Und so weiter und so fort. Die ganze Schrift. Nicht nur 2. Mose oder 5. Mose und die andere nicht. Die ganze Schrift. Von woher kommt sie? Von Gott gegeben. So. Wir landen zu Punkt 7 bis 50 haben wir noch Zeit. Aber das ist nicht auch alles. Es gibt noch etwas. Gott offenbart sich, war heute Morgen die Rede, durch die Schöpfung, durch Zeichen und Wunder, durch das Leben der Christen, durch Visionen und die zwei wichtigsten Offenbarungen Gottes waren durch seinen Sohn Jesus Christus und durch die Bibel. In allen anderen gibt es ein kleines Prozent menschliche Sachen, zum Beispiel in einer Vision. Kann etwas dazu geben und etwas wegnehmen. Oder in einem Umstand kann geschmückt werden, zum Beispiel mit verschiedenen zusätzlichen Worten. Aber in der Bibel oder in der Person Jesu Christi, 100% kommt alles von Gott. Die Bibel offenbart Gottes Erlösungsplan durch 5 ständig wiederkehrende Themen. Erstens, der Charakter und die Eigenschaften Gottes. In der Bibel können wir lesen, wer Gott ist und was für Eigenschaften er besitzt. Das erste Thema. Zweitens, das Gericht über Sünde und Ungehorsamkeit. Über die Sünde spricht die Bibel. Von dem 3. Kapitel der Bibel bis zu dem 2. Kapitel der Offenbarung. Alles, also das sind nur, bis zum vorletzten Kapitel der Offenbarung. Also das sind nur 4 Kapitel in der Bibel, 1. und 2. und die letzten 2 Kapitel der Offenbarung, welche sich mit der Sünde nicht beschäftigen. Alle anderen Kapitel der Bibel, das sind 1185 Kapitel, beschäftigt sich mit dem Thema Sünde. Wie kein anderes Buch. Und das ist die größte Tragödie der ganzen Menschheitsgeschichte. Einzigartigkeit. Normalerweise jetzt wird in den Gemeinden, in den christlichen Gemeinden, Kirchen und so weiter und Bewegungen sehr selten über die Sünde gesprochen, geschweige über die Hölle. Und das sind Themen, die in der Bibel sehr gut vertreten sind. Drittens, der Segen für Glauben und Gehorsam, ein wichtiges Thema. Viertens, die Notwendigkeit eines Retters war heute Morgen die Rede, dass bei den Menschen ein Problem gibt, der nicht imstande ist, von sich selbst zu lösen. Und das ist die Sünde. Der Mensch ist Weltmeister, sich selbst Probleme zu schaffen. Perfekt. Wir haben mit den beiden Schwestern darüber gesprochen. Zum Beispiel, wir gehen im Speiseraum, essen von allem, was angeboten wird, und nicht wenig. Und dann noch ein bisschen weiter. Und wir haben ein riesiges Problem geschafft. Weltmeister, Probleme zu schaffen. Aber wir schaffen selbst die Probleme und dann lösen wir sie. Es gibt jetzt gute Medikamente. Wenn du zu viel gegessen und getrunken hast, dann in der Apotheke ein Medikament, schlussfertig aus. Wenn du gute Haare hast, und diese Haare müssen irgendwie ordentlich aussehen, der Mensch hat den Kamm entdeckt. Für viele ist das nicht mehr ein Problem. Der Mensch schafft Probleme und macht enorm viele Entdeckungen. In München gibt es ein riesiges Museum nur für Entdeckungen. Aber das Problem mit der Sünde ist der Mensch nicht imstande, selbst zu lösen. Er wollte dieses Problem durch die Religion lösen. Und was ist mit der Religion geworden? Eine gute Industrie. Das ist die Religion. Die Religion ist nichts anderes als eine Industrie. Die Bibel berichtet weiter über das Erlösungsplan Gottes zum fünften. Das kommende Reich und die künftige Herrlichkeit der Gerettenen. Das sind diese fünf wichtigen Themen, welche die Bibel betrifft. Weiter, die Schrift verheißt immer wieder wunderbare Belohnungen. Wisst ihr, wie viele Verheißungen in der Bibel gibt? 30.000. Es gab Menschen, welche sich die Mühe gegeben haben, diese Verheißungen zu zählen. Also das ist nicht mein Verdienst. Keinenfalls. Das habe ich nie gezählt. Ich kenne vielleicht eine von den wichtigsten Verheißungen. Werfet alle eure Sorge auf ihn. Und das tue ich sehr oft. Aber es ist schwierig, das wahrzunehmen und in Praxis umzusetzen. Fällt nicht leicht. Die Bibel spricht weiter wie kein anderes Buch über die Entschaffung des Universums und Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Kein anderes Buch von der schon geistigen Literatur oder Wissenschaft beschäftigt sich mit diesem Thema. Einzigartig. Die Bibel besitzt ein einziges Generalthema. Und dieses Thema heißt Rettung des Menschen durch Jesus Christus. Und weitere 6 grundlegende Unterthemen. Erstens die Gedanken Gottes, den Zustand des Menschen. Wir haben schon einige Male über die Situation des heutigen Christentums gesprochen, der anderen Religionen, der Welt. Das ist der Zustand des Menschen heute. Weiter, den Weg zur Errettung. Wie können wir aus dieser Situation rausgehen? Weiter, das Schicksal der Sünden und die Glückseligkeit der Gläubigen. Nicht zuletzt das Schicksal des Universums. Wir müssen wissen, die Bibel berichtet von einem Ende dieses Universums. Also ein Generalthema, 6 Unterthemen und hunderte von zweitrangigen Themen in auffälliger Harmonie und Kontinuität. Und diese Harmonie zwischen diesen Themen ist wirklich eine einzigartige und einmalige Geschichte. Wie ein roter Faden zieht sich das Generalthema durch all diesen Themen von 1. Mose 1 bis zum letzten Kapitel der Offenbarung. Einzigartigkeit. Die Bibel besitzt und verfolgt das wichtigste Ziel des Menschen. Das ist, Gemeinschaft mit Gott zu schaffen und zu halten in diesem Leben und in der Ewigkeit. Eigentlich diese Gemeinschaft Gott-Mensch war die Ursache, warum die Bibel geschrieben worden ist. Was denkt ihr? Hatten Adam und Eva vor dem Sündenfall eine Bibel?
Nein.
Keine. Warum? Sie brauchten keine. Sie haben auch keinen Glauben besitzt. Sie brauchten auch keinen Glauben. Warum denn? Nein, sie hatten die direkte Gemeinschaft mit Gott. Und das ist unser Glaube. Ich habe schon Ihnen einige, schon 2-3 Mal erwähnt, was Glaube ist. Vollkommene und kompromisslose Festlegung auf die christlichen Werte der Bibel. Und das Ziel des Glaubens ist die Gemeinschaft. Mensch, Gott, die Bibel verdanken wir des Sündenfalls. Das ist der Grund, warum die Bibel geschrieben worden ist. Sonst, wenn das nie gewesen wäre, wir könnten auch heute die Bibel in unserer Hand haben, aber sie würde sich nur von 2 Kapiteln bestehen. Ersten und zweiten Kapitel vom 1. Buch Mose. Alles andere würden wir nicht brauchen. Einzigartig. Und das ist das erste und das wichtigste Ziel des Menschen. Und die Bibel verfolgt dieses Ziel von Anfang bis Ende. Zweitens, die Bibel zeigt den Weg zum Himmel einmal und den Weg zur Hölle anderes Mal. Und merkt nur das, wie Gott korrekt ist. Er zeigt diese 2 Wege, Himmel, nämlich Paradies, und Hölle. Und sagt, Dechko, du kannst wählen. Entweder hier oder hier. Etwas Einzigartiges in diesem Buch. Drittens, die Bibel ist geschrieben nur für die Juden und auch ein bisschen für die Bulgaren. Oder?
Nein.
Nein, die Bibel hat ein Auditorium, welches kein Ethnos, Nationalität, Sprachen und so weiter kennt. Die Bibel ist für die Juden, für die Deutschen, für die Schweizer, für die Bulgaren auch und so weiter und so fort. Alle Menschen sind dazu berufen, sich an die Bibel zu wenden und Gebrauch von ihr nehmen. Die Bibel besitzt und hat ein Ziel, Glauben zu schenken und Kraft nach diesem Glauben zu leben. Ich habe Ihnen ein Beispiel gegeben mit diesem hohen Politiker in Bulgarien gestern Abend. Es reicht nicht, nur die Bibel zu lesen. Das bedeutet, wie ich dieses Beispiel gegeben habe, so die Bibel zu halten. Mit zwei Fingern. Die Chance, die Bibel loszulassen, ist sehr groß. Man muss die Bibel nicht nur besitzen, nicht nur lesen, aber auch weiter auswendig lernen, studieren und danach leben. Erst dann ist sie funktionsfähig. Erst dann. Wenn das nicht so wäre, dann wäre der Himmel voll mit Theologen oben. Aber ich bezweifle, ob es überhaupt Theologen im Paradies gibt. Kann wohl sein, wer weiß. Weil die Theologen kennen die Bibel, aber das nicht alles. Eine andere Einzigartigkeit der Bibel. Viele von den menschlichen Büchern sind im Laufe der Geschichte Jahrhunderte und Jahrtausende verfälscht worden. Etwas weggenommen, etwas hinzugegeben. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Bibel vor menschlichen Manipulationen bewahrt geblieben. Eine Einzigartigkeit der Bibel. Weiter, die Bibel warnt uns, dass niemand etwas aus dem Bibeltext wegnehmen oder hinzufügen soll. Einmal 5. Mose 4,2, 5. Mose 12,32, ich zitiere Verse hier, Sprüche 30,6, Offenbarung 22, 18 und 19. Warnt uns, weder etwas wegzunehmen oder etwas hinzufügen. Und das ist heute ein Problem der liberalen Theologie oder der konservativen Religion im Osten. Bei den konservativen Religionen wird vielen von der Bibel nicht buchstäblich so angenommen, wie sie sagt. Ja, aber der heilige Johannes, der heilige Augustinus hat so und so gesagt und deswegen wir lassen die Bibel, was sie sagt und wir glauben, was Johannes sagt. Schluss, aus. Die sogenannte heilige Überlieferung. Die Bibel ist ganz klar und deutlich. Einzigartig. Seit 1900 Jahren ist nichts mehr hinzugefügt worden. Das heißt, dass die Bibel vollständig und hinlänglich ist und bleibt. Weiter, die Bibel besitzt eine ganz besondere Einzigartigkeit, ist zugleich ganz Menschen und ganz Gottes Wort. Gott hat diktiert, der Mensch hat geschrieben. Aber der Chef einer Firma und die Sekretärin, sie gehören zu gleicher Firma. Und deswegen die Bibel, Gottes Wort und Menschenwort. Gott der Autor, der Mensch der Schreiber. Der Mensch hat auch sein Verdienst. Denkt nur an Jeremia, wie viel der Mann leiden musste, seine Botschaft den Menschen weiterzugeben. Hat gelitten, in Grube geworfen, im Gefängnis, geschlagen. Warum? Warum er geschrieben hat, was er von Gott gehört hat. Nur deswegen. Und noch etwas, Gott identifiziert sich mit seinem Schreiber. Jetzt. Einmal ein Mann war unterwegs von Jerusalem nach Damaskus und hatte eine wunderbare Begegnung gehabt und ist angesprochen worden mit dem Wort: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Darf ich euch fragen, ist das eine korrekte Frage oder eine falsche Frage? Korrekt, wenn in der Bibel ist, muss korrekt sein, das ist selbstverständlich. Aber eine weitere Frage: Wen hat Saulus verfolgt? Wen?
Jesus.
Nein, nein, Jesus, er kannte Jesus nicht. Er kannte Jesus gar nicht. Er hat seine Jünger verfolgt. Nicht Jesus? Ich kann nicht etwas verfolgen, was ich nicht kenne. Saulus hat die Christen verfolgt, seine Jünger. Und der Herr Jesus Christus fragt: Saul, warum verfolgst du mich? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern sich identifiziert und sagt: Diese Menschen und ich, wir sind ein und derselbe. Wir sind ein Leib. Ich bin das Haupt, sie sind die Glieder. Und wir alle heute in diesem Raum, der Herr Jesus Christus, nach seiner Verheißung, wo zwei oder drei zusammengekommen sind, unter ihnen ist, er ist unter uns und er identifiziert sich mit uns heute Nachmittag. Und wenn ich in den Verfolgungszeiten der kommunistischen Zeit verfolgt wurde, das war für mich eine gigantische Ermutigung. Nicht ich werde verfolgt, sondern der Herr Jesus Christus, weil er sich mit mich identifiziert. Genauso hat er sich mit dem Schreiber seines Wortes identifiziert. Wer war Paulus nachher? Ein von den fruchtbaren Schreiber der Bibel mit seinen Schriften, Briefen, gewaltig. Und schon im Voraus hat sich der Herr Jesus mit ihm identifiziert. Und als er Ananias im Traum erschienen ist, sagte: Geh dort auf die Straße, welche gerade heißt, ist ein Mann aus Tarsus, und kommt ein wichtiges Wort weiter: Siehe, er betet. Sagt der Herr Jesus Christus. Was bedeutet das? Dass wenn wir beten, die Empfangsstation offen ist, sofort grün, empfängt alles. Es gibt eine wunderbare Analogie zwischen der Doppelnatur Jesu als Menschen und Gottes Sohn. Jesus Christus war gleichzeitig Menschensohn und Gottes Sohn. Die Schrift ist gleichzeitig Menschenwort und Gottes Wort. Diese Analogie dürfen wir nie vergessen. Eine weitere Einzigartigkeit der Bibel. Die Bibel ist der größte Bestseller aller Zeiten. Ich berichte hier und dort und überall, wo ich bin, dass meine Schrift Lebe nach dem Tod bis jetzt 590.000 Exemplaren verteilt worden sind in 2 Jahren. Was ist das mit der Verteilung der Bibel? Ein Tropfen im Ozean, das ist unvergleichbar. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt kein anderes Buch, welches die Bibel als Bestseller ersetzt hat, bis heute. Eine Einzigartigkeit der Bibel, welche kein anderes Buch besitzt. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch auf der Welt. Die erste Übersetzung der Bibel 250 Jahre vor Christus. Heute ist die Bibel in über 4000 Sprachen. Mundarten, Dialekte sogar in der blinden Schrift übersetzt. Und jetzt, jedes Jahr kommen 30 bis 40 weitere Übersetzungen hinzu. Liebe Geschwister, das sind Superlativen, welche kein anderes Buch in der Welt besitzt. Wir müssen vielleicht nicht alle 50, aber vielleicht mindestens 5 gut behalten, dass wir einmal in der Welt das sagen können. Sie ist das am meisten aufgelegte Buch der Welt. Pro Jahr werden weltweit vollständig oder in Teilen rund 200 bis 300 Millionen Bibeln gedruckt und verbreitet. Können Sie sich vorstellen, 300 Millionen wie kein anderes Buch der Welt. Okay, jetzt können wir eine Pause machen, 16:30 bis 16:45. Weil das ist viel Stoff, wiedersehen, viel Stoff und ihr könnt nicht das alles gut behalten. Notizen schreiben, behalten und missionieren. Schön, eine Pause 15 Minuten und nachher machen wir weiter. 18.